Und da ist ein ganz kleiner Büchertisch. Man kann auch die Mysterien dann schriftlich kaufen. Nach Hause mitnehmen. Und nach dem Anschluss dürfen auch noch Fragen vorgebracht werden.
Selbstverständlich.
Bitte.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auch sehr herzlich, freue mich, dass ein Interesse da ist, ein bisschen was zu hören über die Prüfung der Seele, also das zweite Drama Rudolf Steiners. Es ist vielleicht ganz gut, so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was passiert, da diese Dramen doch nicht so einfach sind und ein gewisser Leitfaden vielleicht helfen kann. Ich möchte Ihnen noch ein bisschen schildern, die Erfahrungen, die wir so in der Probenarbeit und während der Aufführungen gemacht haben. Und eine ganz grundlegende Erfahrung ist, dass man, zumindest wir haben den Eindruck gewonnen, man lernt es erst so richtig kennen, wenn man arbeitet damit, wenn man tut, wenn man den Text immer wieder spricht, ihn immer wieder hört, dann fallen einem so viele Dinge auf, die, wenn man es liest, einfach nicht bemerkt, wo man darüber liest und die eigentlich erst so richtig herauskommen, wenn es gelingt, die Figuren lebendig hinzustellen. Also das heißt wirklich, diese Persönlichkeiten lebendig zu machen. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und es liegt unheimlich viel drinnen, das bemerken wir bei den Probenarbeiten immer mehr. Rudolf Steiner sagt nicht umsonst, dass im Grunde der größte Teil der Anthroposophie drinnen liegt. Und er hat selber mal gesagt, er müsste lange, lange Zeit keine Vorträge mehr halten, wenn die Dramen so genommen würden, wie er sich's gedacht hat. Also das heißt, es liegt unheimlich viel drinnen und man merkt nämlich, es ist viel mehr drinnen, als man so den reinen formalen Inhalt noch am Anfang bemerkt. Es steckt so viel zwischen den Zeilen drinnen. Was aber eben erst herauskommt, wenn man sich beschäftigt mit dem Text und dann merkt, wie, naja, ich möchte sagen, wie eine gewisse Inspiration hereinkommt, die durch den Text aber geleitet wird. Aber es steckt in jedem Drama im Untergrund also mehr drinnen, als explizit an Worten drinnen ist. Das ist sozusagen mehr ein Wegweiser, der einen wohin führt und wo man dann alle möglichen Entdeckungen macht. Und das ist das Spannende an der Arbeit mit diesen Dramen. Also man kann eigentlich damit nicht arbeiten, ohne selbst auch einen gewissen inneren Entwicklungsweg mitzugehen. In sehr bescheidener Weise natürlich, aber trotzdem so, dass sich neue Welten im Grunde offenbaren. Und das ist das Wichtige, was Steiner auch schon thematisiert im ersten Mysteriendrama, im Vorspiel heißt es schon, unsere Ideen belehren nicht, sondern sie sind wirksame Kräfte. Und das ist etwas, was wir also hier an den Stücken wirklich unmittelbar erleben. Das ist nicht einfach Information über Geistiges, die man aufnimmt, sondern es ist wirksames Geistiges drinnen, das einfach durch den Text vermittelt wird und in einem angeregt wird, wenn man ihn zum Leben bringen kann. Es sind also wirklich wie Samenkörner, möchte ich sagen, ist der Text. Und er wird wirksam in einem, beginnt zu reifen und beginnt zu keimen. Das sind halt nur so kleine Pflanzen. Aber es wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte dauern, bis man alles ausschöpft, was da drinnen steckt. Davon bin ich überzeugt. Ich bin überzeugt, dass man heute lange noch nicht alles, egal wer es gemacht hat, bis jetzt herausgeholt hat, was drinnen steckt. Also da ist noch sehr, sehr vieles an Schätzen zu heben. Bitte, wenn Steiner sagt, die ganze Anthroposophie liegt eigentlich drinnen. Also das muss man mal herausholen und das müsste im Erleben dann vor einem stehen. Also da sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt. Also es ist einfach ein Weg, den man in vielen Etappen, in vielen Schritten, guten Abend, in vielen Schritten gehen muss und der im Grunde unausschöpfbar ist. Also das... Darum ist meine Anregung, es wäre so schön, wenn es an so vielen Ecken und Enden Menschen gibt, die einfach es tun. Keine Scheu davor haben, es einmal zu nehmen und zu tun, aber wirklich versuchen, es zu gestalten, das ist nämlich das Wichtige. Nur abstrakt zu diskutieren, darüber bringt relativ wenig. Man muss es zum Leben erwecken. Es sind jetzt welche Personen, die mitspielen. Ich will Ihnen ein bisschen einen Überblick über die handelnden Personen geben. Es sind einmal vier Personen, die im Zentrum des Ganzen stehen, deren geistiger Entwicklungsweg beschrieben wird. Womit schon deutlich gezeigt wird, wie unterschiedlich solche geistigen Entwicklungswege sein können. Nicht wahr, wenn man von Steiner liest, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, dann ist so einmal so ein ein Pfad gegeben, der so für alle irgendwie gültig ist, aber im Einzelfall wird es dann sehr viele Abweichungen davon geben und viele Dinge werden viele Umwege auch machen und viele Hindernisse, auf die man stößt, und das kommt hier sehr lebendig drauf. Also es sind vier Personen. Das erste ist Maria, die Geistesschülerin des Benediktus. Benediktus ist so der große Geisteslehrer, der im Hintergrund irgendwo steht und der, wenn es notwendig ist, mit Rat und Hilfe zur Verfügung steht, aber sehr freilassend, was etwas ganz Wichtiges ja heute ist, weil wenn man heute sich als Geisteslehrer oder irgend sowas bezeichnen will, dann darf man nie in die Freiheit seines Schülers eingreifen, sondern man kann höchstens als erfahrener Freund sozusagen erwarten oder Ratschläge, Anregungen vielleicht geben, Hinweise geben, wo man etwas finden könnte. Aber letztlich sind wir in einem Zeitalter, wo heute jeder Mensch seinen individuellen Weg finden muss zum Geistigen, seinen individuellen Entwicklungsweg. Und einen Weg, der eben immer natürlich auch in einer Gemeinschaft letztlich passiert, obwohl man den individuellen Weg gehen muss. Jeder darin muss ihn anders gehen, aber man ist auch wieder in eine Gemeinschaft eingebunden und in eine Gemeinschaft, mit der man irgendwo auch schicksalsmäßig verbunden ist. Es spielt ja auch der Gedanke von wiederholten Erdenleben, von dem damit verbundenen Schicksal eine ganz wesentliche Rolle in diesen Dramen, und ich glaube, dass das auch für unsere heutige Zeit ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Denn wir sind in einem Übergang drinnen, wo, ich möchte sagen, die alten sozialen Instinkte langsam immer mehr versagen und zurückgehen, und die alten Regeln, an die man sich halt lange Zeit instinktiv gehalten hat, gelten heute im Grunde nicht mehr. Und wir müssen einen Ersatz finden. Und welcher Ersatz kann das im Grunde nur sein? Es kann nur der Ersatz sein, dass wir finden, wie wir schicksalsmäßig wirklich mit den anderen Menschen zusammenhängen, welche Probleme wir zu bewältigen haben. Das heißt nicht unbedingt, dass wir gleich so weit sein müssen, in vergangene Inkarnationen zurückzublicken. Das ist ein sehr weiter Weg. Aber wichtig ist es einmal zu spüren, mit diesen Menschen habe ich schicksalsmäßig etwas auszutragen. Und das zu bemerken, anderen Menschen begegne ich vielleicht ganz neu und da spinnt sich jetzt ein neues Schicksal an. Also diese Dinge wirklich immer bewusster zu erleben, dorthin zu führen, das ist auch als ein Ziel dieser Mysteriendrama da beispielhaft, das einmal zu zeigen. Also dieser Kreis dieser vier Personen, von denen Maria eben eine ist, die sind schicksalsmäßig verbunden. Die zweite Person, die ganz eng mit der Maria verbunden ist, ist Johannes Thomasius, ein junger Maler, wie man im ersten Drama kennengelernt hat, und wo man auch schon im ersten Drama erfahren hat, dass sie bereits in einer früheren Inkarnation miteinander in Verbindung gestanden sind. Das sind einmal diese zwei Personen, und dann gibt es zwei andere. Da gibt es den Professor Capesius, ein Historiker, und den Dr. Strader, der mehr ein Techniker, Naturwissenschaftler ist, würde man sagen. Beides sind zunächst sehr skeptisch gegenüber allen geistigen Erkenntnissen. Sie finden also, dass der Mensch nicht Zugang zu solchen Erkenntnissen hat, obwohl sie beide eine gewisse Überzeugung haben, dass es noch etwas Höheres gibt, aber jedenfalls für uns Menschen unerkennbar. Also soweit der Stand im ersten Drama irgendwo. Es kommt dann allerdings im ersten Drama, und das möchte ich so jetzt als Ausgangspunkt nehmen, im achten Bild zu einem gewissen Umschwung, weil da malt dieser Maler Johannes Thomasius ein Bild von Professor Capesius, mit dem er mittlerweile schon in engeren Kontakt gekommen ist, sogar auch dessen Schüler geworden ist, also er hat sich seine Geschichtsvorlesungen angehört. Und weil er innerlich offenbar empfunden hat, dass er mit ihm sehr stark schicksalsmäßig auch verbunden ist. Das ist so der Hintergrund irgendwie. Das spürt also dieser Johannes Thomasius. Und aus dem heraus ist es ihm gelungen, ein Porträt dieses Professor Capesius zu malen, wo sich dieses tiefe innere Wesen des Capesius in einer so faszinierend deutlichen Weise zeigt, wie sich Capesius selbst niemals erkannt hat. Also wo er eigentlich sagt, wenn ich das Bild anschaue, jetzt lerne ich mich erst kennen, wenn ich da hinschaue. Also das heißt, dieser Thomasius hat ganz tief in meine Seele geblickt, tief, und hat mehr über mich herausgefunden, als ich jemals selbst über mich herausgefunden habe. Und er sagt, ja, ich glaube, es gibt Menschen, die tiefere geistige Einsichten haben, denn offensichtlich ist dieses Bild aus solchen Erkenntnissen heraus geschaffen. Er muss etwas in mir sehen, was ich weder mit meinem Alltagsbewusstsein erleben kann und schon gar nicht sehe, wenn ich in meinen Spiegel schaue, sondern was viel tiefer geht. Und auch Dr. Strader, der auch in dieser achten Szene dazukommt, steht vor dem Bild und kann sich der Wirkung dieses Bildes auch nicht entziehen. Denn er sagt dann, ich möchte das Bild durchstoßen, wo ist das, was da drinnen ist? Ich sehe auch meinen Freund Capesius da, so wie ich ihn noch nie gesehen habe. Ich lerne ihn kennen auf eine Art, wie ich ihn noch nie kennengelernt habe. Aber wo ist es? Auf dem Bild sind doch nur Farben. Wo ist es? Wo ist es? Ist es in Capesius? Aber warum sehe ich es an ihm nicht? Ich sehe es nur durch dieses Bild. Und beim Strader geht das so weit, dass also am Boden zerstört ist über diese Erfahrung eigentlich. Weil er sieht etwas und kann es nicht begreifen. Er hat halt so den nüchternen, wissenschaftlichen, technisch geschulten Verstand und der fasst das nicht. Andererseits kann er die Tatsache nicht leugnen, dass hier also Tieferes drinnen ist. Und es stellt sich dann im zweiten Drama heraus, dass diese Erfahrung also offensichtlich so erschütternd für Strader war, dass er dadurch in eine schwere Krankheit verfallen ist oder dass das zumindest mit ausgelöst hat, eine schwere Krankheit, die ihn sogar bis an den Rand des Todes gebracht hat. Und dass er wirklich also verzweifelt ist an diesem Erlebnis. Während es also für Capesius zumindest die Gewissheit gebracht hat, es gibt für den Menschen die Möglichkeit, tiefere Einblicke ins Geistige zu haben. Und damit beginnt das erste Bild jetzt des zweiten Dramas, ein großer Monolog des Capesius, fast ein faustischer Monolog, also wieso habe nun auch, aber auf einer etwas höheren Ebene, weil Capesius sich immerhin schon gewiss ist, der Mensch kann geistige Einblicke in die, also Einblicke in die geistige Welt haben, nur ich selbst, ich Capesius, kann es leider nicht. Das ist sein Problem, mit dem er ringt. Er sieht es an anderen Menschen, aber wie komme ich dorthin? Und er ist mittlerweile eben auch mit diesem Geisteslehrer Benediktus in engeren Kontakt gekommen, liest dessen Schriften, die der verfasst hat und sitzt jetzt gerade im ersten Bild hinter so einer Schrift und grübelt und verzweifelt eigentlich darüber, weil er hat schon 100-mal gelesen, diese fast Meditationssätze, die da drinnen stehen und er weiß nichts damit anzufangen. Es sind ganz, ganz merkwürdige Dinge, also da steht drinnen, in deinem Denken leben Weltgedanken, in deinem Fühlen weben Weltenkräfte, in deinem Wollen wirken Weltenwesen. Ja, wie soll man das vorstellen? Wie soll man das vorstellen? Er liest es und liest es immer wieder und plötzlich erscheinen wirklich geistige Wesen. Und das heißt, er erlebt etwas Geistiges. Er kommt zu einem ersten realen geistigen Erleben, wo er jetzt das Gefühl hat, wie ist sowas? Etwas spricht zu mir, etwas denkt in mir, aber das bin ich nicht selber. Und er kann deutlich drei verschiedene Wesen unterscheiden. Das sind diese Wesen, die hier als die Seelenschwestern auch immer wieder bezeichnet werden. Astrid, Luna, und jetzt nicht die Philia, die immer auftritt, normalerweise als dritte, sondern die sogenannte andere Philia. Jetzt kommt noch als eine dritte Seelenkraft dazu. Also diese drei Seelenkräfte, diese drei Wesen, das, oder Steiner sagt, das sind Wesenheiten, die vermitteln die Verbindung der menschlichen Seele oder der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos. Das heißt, mit dem geistigen Kosmos natürlich, also mit der Seelenwelt, wenn man so will. Also, das heißt, was im Hintergrund dieses Dramas steht, ist auch die Gewissheit, irgendwo Seele oder diese Seelenkräfte ist nicht etwas, was nur so in uns Menschen drin eingesperrt ist, sondern es gibt eine ganze Seelenwelt und dort leben auch andere Wesenheiten, die wir vielleicht nicht mit Augen sehen können, aber die wir innerlich erleben können, wenn unser geistiges Erleben sich vertieft gegenüber unserer Alltagserkenntnis, also etwa durch Meditation und dergleichen. Und das erlebt jetzt Capesius, aber er ist sehr erschüttert von dieser Erfahrung, weil er denkt, naja, wie es halt den meisten Leuten halt gehen würde, er denkt, irgendwie spinne ich jetzt schon langsam, jetzt fangen an, Wesen zu mir zu sprechen und jetzt bin ich nicht mehr ganz, ganz normal. Also. Aber er sagt andererseits, da denkt etwas in mir und diese Gedanken hätte man nicht selber machen können. Wo kommt das her? Also er ist ganz konfus eigentlich. Und in diesem Moment, wo er so ganz konfus ist, kommt der Benediktus herein und ja, also begrüßt ihn natürlich und meint, ihr hättet mich jetzt nicht in einem schlechteren Augenblick treffen können, ich bin ganz durcheinander und so weiter. Und der Benediktus sagt, ja, in meiner Sprache heißt es anders, ich finde euch im Glücke. Klar, weil er hat jetzt einen ersten Durchbruch gemacht. Naja, der Capesius ist noch nicht so ganz leicht zu überzeugen, dass er wirklich im Glücke ist, aber er sagt immerhin, der Benediktus flößt mir Respekt ein, der scheint doch kompetent zu sein, immerhin, aber gut, also ganz koscher ist ihm das Erlebnis jedenfalls noch nicht. Das ist das erste Bild. Zweites Bild, Gespräch Maria und Benediktus. Da kündigt sich jetzt wieder eine ganz andere Problematik an. Maria, die geistig, wahrscheinlich die in der geistigen Entwicklung die fortgeschrittenste von diesen Vieren ist, spürt innerlich ganz stark etwas, was immer wieder kommt jetzt. Sie muss sich von Johannes Thomasius trennen. Das ist so ein Gedanke, der immer stärker auftaucht. Andererseits fühlt sie sich ihm ja unheimlich eng verbunden und sie bittet jetzt eben den Benediktus um Rat, er soll sie aufklären, welche bösen Geister müssen ihr das eingeben, dass sie sich trennen soll von dem Johannes Thomasius. Und sie lernt aber mit Hilfe Benediktus langsam erkennen, dass es Zeit ist, dass der Johannes Thomasius geistig, für seine geistige Entwicklung einmal sich auf seine eigenen Füße stellt. Denn wie schaut es im Moment aus? Alles, was er in seine Kunst hineinlegt, ist eigentlich von Maria inspiriert. Das heißt, er fragt sie immer um Rat, er fragt sie immer darum, ob das eh gut ist, was er gemacht hat. Also er bekommt alle Anregungen von ihr und dann kann er wunderbar schaffen. Aber selber alleine traut er sich noch nicht. Und das ist aber, irgendwann kommt für jeden Menschen, wenn er heute als moderner Mensch eine geistige Entwicklung anstrebt, der Moment, wo er auf eigenen Füßen sozusagen stehen muss, wo er seine eigene geistige Entwicklung selbst verantworten muss und den Weg sozusagen ins Leere hinein einmal selber machen muss und schauen muss, was er dort findet. Das heißt, man braucht sicher eine Zeit lang Hilfe und Begleitung und Rat kann man ja auch immer wieder geben. Aber nicht so, dass man sozusagen ständig bemuttert wird rundherum. Also er muss einmal die Stützerräder weglassen. Und das wird Maria langsam klar. Und vor allem wird ihr klar, weil sie hat das ja auch sehr genossen, dass sie also ihm immer alle Inspirationen gibt und sieht, wie ihre Ideen halt da in ihm Früchte tragen und reifen. Und ja, eigentlich eine höhere Form der Selbstbespiegelung erkennt sie jetzt. Eine Art von höherem Egoismus, dass wie ich mich freue, dass dort meine Ideen sichtbar werden. Meine, nicht seine, sondern meine. Und das ist also eine verfeinerte Stufe des Egoismus, die man auf einer gewissen Stufe der geistigen Entwicklung aber ablegen muss. Und wo man sagen muss, gut, ich gehe meinen geistigen Weg, der ist so und so, und du gehst vielleicht einen ganz anderen. Das kann nie meiner vielleicht sein, aber du hast das Recht und die Pflicht, deinen Weg zu gehen. Und das ist heute ganz wichtig, dass jeder erkennt, er muss seinen Weg gehen. Und es gibt keine Schablone. Also solange man immer nur Schablone geht oder sich von jemand drängen lässt auf einen Weg, solange ist es noch nicht das Richtige heutzutage. In alten Zeiten, wo die Menschen viel kollektiver waren und auch der Geistesweg in einer viel kollektiveren Weise gegangen wurde, war das anders. Aber heute muss sich alles auf das Ich, auf die freie Individualität stellen. Und die muss irgendwann lernen, auf diesem kleinen Punkt zu stehen. Also um das geht es auch insgesamt in diesen vier Mysteriendramen Rudolf Steiner. Also das ist auch sehr schön in den Siegelbildern ausgedrückt. Nein, ich habe nicht das zweite jetzt da, aber. Nein, oh ja, ich hab ja ein Schildchen gemacht. Ich weiß nicht, ob man es sieht, kannst du sowas halten? Da ist es genau, da sieht man es auch da. Also es fängt einmal an mit so einem siebenfältig gestalteten Gebilde, wo also so als Parabeln aus der Unendlichkeit irgendwo kommen und drinnen so eine Art siebenzählige Blüte, wenn man will. Das, im Grunde ist das der Überblick über das Ganze. In gewisser Weise fasst es eigentlich schon alle Dramen zusammen. Und da drinnen sind die Buchstaben des Rosenkreuzerspruches, ich weiß nicht, wie weit der jedem bekannt ist, heißt Ex Deo Nascimur, in Christo Morimur, per Spiritus Sanctus Revivissimus. Also aus der Gottheit sind wir geboren, in Christus sterben wir, durch den Heiligen Geist werden wir wiederbelebt. Dieser Rosenkreuzerspruch, der zum Beispiel dann auch im zweiten Drama eine große Rolle spielt, das ist also etwas, was sich durchzieht. Man sieht hier, aber interessant noch, das Zentrum ist relativ abgesondert für sich und außen ist auch das relativ für sich. Der Weg geht dorthin, dass sich das immer mehr durchdringt und wenn man die weiteren Bilder verfolgt, die ganze Geschichte wird immer runder. Das ist auch interessant. Wir versuchen das irgendwie zu halten. So, das ist sicher nicht da zum Schluss. Es beginnt sich zu runden. Es geht, das ist das Siegel vom zweiten Drama. Da wird aus dem sieben Sternen fünf Stern. Dann wird ein schon so was sehr kreisförmig fast bewegtes, dynamisches mit der Vierzahl drinnen und auch hier so vier Strukturen sind drinnen und dann wird schließlich ganz rund. Und es endet dann mit dem Spruch drinnen, auch ich erkenne sich. Also das heißt, es geht um die Erkenntnis und die Selbsterkenntnis des Ich und zwar um die Selbsterkenntnis wirklich des Ich als eines geistigen Wesens. Also das heißt wirklich unsere geistige Individualität, das kennen wir ja eigentlich in Wahrheit. Nicht weil jeder sagt, ich bin ein Ich, aber was ist eigentlich dieses Ich? Was ist mein individuelles Ich? Das ist nämlich nicht alles das, was wir in der Schule gelernt haben, das ist nicht die Lebenserfahrungen, die wir gemacht haben, das ist alles noch was Äußerliches. Das ist was in der Seele rundherum sitzt, aber was ist dieser Kern da drinnen, dieses Ich? Dieser eigentlich schöpferisch-geistige Funke im Menschen. Und der trotzdem also ganz individuell ist, bei jedem Menschen anders. Dorthin zu führen, zu dieser Erkenntnis zu führen. Aus dieser Erkenntnis heraus zum Beispiel im Sozialen ganz individuell zu handeln. Das, was Steiner etwa genannt hat, schon in seiner Philosophie der Freiheit, die moralische Intuition. Das heißt nicht mehr handeln, weil es irgendwie welche Moralvorschriften gelernt habe, sondern dass ich im Moment intuitiv weiß, was das Richtige ist zu tun. Und wenn es ein anderer in der Situation steht, dann wird er vielleicht ganz was anderes tun und es wäre auch richtig. Und das, diese Kräfte zu erkennen. Und damit ist auch das Schöpferische im weitesten Sinne verbunden, auch im Künstlerischen natürlich, weil moralisch schöpferisch zu sein ist auch eine Kunst im Grunde. Also das heißt, Und jede Kunst ist auf der anderen Seite in Wahrheit auch etwas Moralisches. Das merkt man halt nicht immer, aber eigentlich wäre es das oder müsste es sein, das wäre also wirkliche Kunst. Wenn Sie etwas Geistiges wirklich hereinholen in unsere Welt und hier umsetzt. Und genau das sollte das Ich tun. Das Ich ist eigentlich, ein Tor in die geistige Welt. Wenn man fragt, wo ist die Pforte der Einweihung, die ist bei jedem in uns im Ich drin. Und das ist das Tür, das aufgehen oder zugehen kann. Wir haben es in der Hand. Ob es aufgeht, mehr aufgeht, weniger aufgeht, ob es quietscht beim Aufgehen oder... Ja, meistens quietscht es ein bisschen. Das heißt, wir haben Schwierigkeiten, es zu öffnen, dieses Tor. Aber darum geht es, also diese Kräfte rege zu machen, zu dem hinzuführen, was unser eigenes Ich wirklich ist. Also darum führt dieser Weg. Dieser Weg durch diese vier Siegel, die also in der Weise zusammengehören auch. Es ist sehr interessant, dieser Spruch, ja, ich erkenne sich, ich weiß nicht, ob Sie es von der Entfernung sehen, dass das Viecherl da außen, diese Uroboros-Schlange, die sich, also wo sich die Schlange selber in den Schwanz beißt, dasselbe ist mit dem Spruch, der beißt sich auch selber in den Schwanz, weil das Ich erkennet sich, das Ich von sich ist das vom Anfang. Also das heißt, es sind insgesamt eigentlich 12 Buchstaben, nur Paul, wenn Sie es nachzählen, es müssten eigentlich um 3 mehr sein, es müssten also 15 sein, weil sich, das ist wieder das Ich vom Anfang, also da beißt sich sozusagen die Schlange in den Schwanz. Das ist dann das vierte Drama, also dort geht es dann hin und im Grunde umfasst diese Schlange alles, das ist das Ich, es umfasst aber auch den ganzen geistigen Kosmos, wenn man so will. Also da gibt es keine Trennung mehr. Über das Siegel des zweiten Bildes, des zweiten Dramas, werde ich dann vielleicht noch später etwas ausführlicher sagen, denn es gibt einen einzigen Hinweis von Steiner, der überliefert ist, er hat über die Siegel kaum etwas gesagt, und zwar mit einem gewissen Recht, weil wenn man es in Worten sagen könnte, braucht man nicht das Siegelbild machen. Eigentlich ist das Bild dazu da, um sich in der Betrachtung zu vertiefen und zu warten, bis irgendwas kommt. Ja, vielleicht das Drama sich anzuschauen dazwischen und dann wieder das Siegel zu studieren und an dem etwas zu erleben. Es ist ein, wie soll ich sagen, ein Schriftzeichen höherer Art, das man aber erst lesen lernen muss. Aber es gibt eine Anregung darüber, dass er sagt, es hat etwas zu tun mit einem Gespräch, das im vierten Bild des Dramas vorkommt. Also werde ich es dann im vierten Bild ein bisschen noch anreißen, zumindest eine Andeutung dazu. Also wir waren jetzt beim zweiten Bild. Maria lernt erkennen, sie muss sich von Johannes trennen, wobei Benediktus deutlich sagt, von äußerer Freundschaftstrennung ist nicht die Rede, aber du musst ihn sozusagen geistig freilassen. Er muss selber auf seinen eigenen Füßen stehen. Und im dritten Bild, das dann folgt, kommt es eben zum Gespräch zwischen Maria und Johannes, wo sie ihm mehr oder minder deutlich macht, dass er jetzt einmal selbstständig weiter tun muss. Und er versteht das überhaupt nicht. Er kann das überhaupt nicht verstehen. Er sagt, also alles, was ich habe, habe ich von dir und ohne dich kann ich nicht schaffen und ich brauche deine Inspiration und so weiter. Und er ist also völlig konsterniert darüber. Und kriegt also überhaupt nicht mit, dass das seine Aufgabe jetzt ist. Also weigert sich mit Hand und Fuß im Grunde. Aber es nützt nichts. Also Maria muss sich trennen von ihm. Das ist das dritte Bild. Viertes Bild, jetzt sehr interessant, die Begegnung Capesius und Dr. Strada. Sie haben sich lange Zeit jetzt nicht gesehen. Und obwohl sie sich also damals schon vor Jahren, als auch dieses Bild entstanden ist, von Capesius sehr gut befreundet waren. Und jetzt treffen sie einander wieder, das heißt Strada besucht Professor Capesius. Es kommt eben heraus, dass Strada lange Zeit krank war, also wirklich an den Rand des Todes gekommen ist. Und er eröffnet jetzt Professor Capesius, weil der fragt ihn halt, na, wie geht es da in deinem geistigen Streben, und du weißt, du wolltest doch aber auch immer wissen, du suchst doch immer nach tieferen Erkenntnissen, obwohl du zwar sagst, also Geistesschauen oder sowas, das kann es nicht geben, aber du suchst doch nach Erkenntnis. Und Strada sagt, nein, das habe ich aufgegeben. Ich konzentriere mich jetzt auf die praktischen Dinge des Lebens und ich stehe jetzt einer Fabrik vor, wo man Schrauben walzt und das genügt mir. Und mehr will ich gar nicht mehr wissen, weil das Erkenntnisstreben hat mich eigentlich nur in Verzweiflung geführt. Und also das ist nichts. Der Capesius glaubt ihm das zwar nicht so recht, dass das dabei bleiben wird, aber Strada sagt ihm dann, ja, mag sein, dass das Menschen vielleicht dazu kommen, aber ich sicher nicht, also das kann nicht sein. Erinnert dich, im ersten Drama war die Geschichte mit dem Bild, das war das eine, und dann gab es im ersten Bild noch, im ersten Bild des ersten Dramas dieses Ereignis, wo eine Seherin auftritt, also die so eine Art Medium ist und die eine Christusvision hatte in dieser versammelten Gemeinschaft dort, von dem war aber Strada total fasziniert, interessanterweise. Warum? Weil er da ein äußeres Faktum hat. Er sieht, wie die also da in der Haus verfällt und kann das äußerlich beobachten. Als Naturwissenschaftler findet er das interessant. Und das ist was Greifbares, nicht wahr? Was man äußerlich angreifen kann. Gab es ja viel im 19. Jahrhundert, ganze Spiritismusgeschichten und Mediumgeschichten. So richtig was für ein materialistisches Zeitalter, das Geistliche muss man doch irgendwie äußerlich beweisen können. Also Das hat Strada fasziniert, aber zugleich auch natürlich schockiert, weil er eben nicht an solche Erkenntnisse herankommen kann. Und eben er schildert dann auch das Erlebnis noch, das er mit dem Bild gehabt hat, dass ihn das also ganz aus der Bahn geworfen hat und eigentlich, dass er nur sich retten konnte, indem er sagt, Schluss mit allem Erkenntnisstreben, ich konzentriere mich auf die Lebenspraxis und aus, ich will mich eigentlich betäuben damit und Ruhe haben im Grunde. Wie doch eigentlich viele Menschen heute haben wollen. Am liebsten sie betäuben darüber, möglichst alle 5 Minuten irgendwas anderes machen, dass nur ja nicht irgendwas Geistiges herankommt, weil natürlich das auch seine schönen, aber auch seine grimmigen Seiten hat. Das werden wir dann auch noch später im Drama kennenlernen. Also es ist ja nicht immer der geistige Entwicklungsweg ein Weg, der nur erhebend ist, sondern er ist eben mit Prüfungen der Seele verbunden, und zwar mit intensiven Prüfungen der Seele. Und ich habe oft bemerkt, dass Menschen, die so vehement gegen das Geistige wettern, die sagen, nein, nur das Materielle zählt, es gibt nur was Äußeres, und das sind ja alle Spinner, die vom Geistigen reden. Und das darf man doch nicht, und man verführt die Menschen mit sowas. Also es gibt ja so Fanatiker, die wo man sich denkt, was haben sie denn jetzt? Bin ich darauf gekommen, Menschen, die meistens selber sehr knapp dran sind, selber geistige Erlebnisse zu haben und die sich unheimlich davor fürchten, weil sie merken, das bringt mein ganzes Leben, stellt es auf den Kopf, weil nicht weniger als das passiert, wenn man wirklich ins Geistige kommt, weil sich eine ganz neue Welt auftut und eine ganz andere Perspektive und man auch sich selbst jetzt erst mit auch seinen Schattenseiten kennenlernt, wie man sich vorher noch nie kennengelernt hat. Und vor allem damit verbunden mit der Aufforderung, auch gefälligst was zu tun. Weil dem kann man sich dann nicht mehr entziehen. Man kann nicht sagen, ja, habe ich gesehen, jetzt bin ich wieder zu. Das funktioniert nicht so gut. Also wenn man mal reingeschaut hat, dann der Stachel tut weh dann. Und zwar sehr. Und das heißt, wenn man das so ahnt, im Unterbewusstsein ahnt, dann möchte man noch geschwind das möglichst zuzementieren, die Pforte der Einweihung. Also dann wird man meistens Fanatiker, weil so ein richtiger satter Materialist sagt, ja klar, ganz geistig, mir ist das wurscht. Aus. Wird sich nicht weiter echauffieren darüber. Naja, und bei Strada ist es also jetzt so, dass er also jedenfalls das jetzt zumauern will und er ist aber interessanterweise, und da sind wir jetzt ein bisschen bei den Stufen, das ist bei den 5 Sternen drin. Also 5 Sterne ist da eigentlich der Mensch einmal, der auf der Erde steht. Und in diesem 5. Bild, weil der Steiner gibt eben die Anregung, im Grunde liegt da dieses Gespräch zwischen Capesius und Strada drinnen. Das hat in gewisser Weise nämlich auch 5 Stufen drinnen. Also die erste Stufe ist, dass der Strada sagt, ja, ich habe also jetzt das Erkenntnisstreben aufgegeben. Die zweite Stufe ist dann die, dass er es begründet. Also da war dieses Erlebnis mit der Seherin, das mich ziemlich schockiert hat, und dann vor allem das mit dem Bild. Und jetzt Höhepunkt. Er sagt also, für dieses Leben gebe ich das Erkenntnisstreben auf, aber vielleicht ist es eine Vorbereitung, wenn dieser Lebenslauf sich wiederholen sollte. Das heißt, er spricht von Reinkarnation. Und zwar, und der Capesius kriegt solche Ohren, sagt, ja, jetzt sagst du, du gibst auf das Erkenntnisstreben und jetzt sagst du mir sowas, also ich wäre dankbar, wenn ich auf das schon selber gekommen wäre. Der Strada ist also darauf gekommen und er sagt, ja, es gibt eigentlich keinen Ausweg. Wenn ich rein naturwissenschaftlich den Entwicklungsgedanken fortspinne und wenn ich das eigene Leben, meine eigene Biografie betrachte, die Biografie anderer Menschen betrachte, dann sehe ich, dass da dieser Entwicklungsgedanke auf einer höheren Ebene weiterlebt in jedem einzelnen Individuum und das ist eigentlich nur erklärbar, wenn der Mensch von irgendwo von früher, und zwar seinem früheren Erdenleben herüberkommt. Weil er fängt eben nicht einfach als wirklich unbeschriebenes Blatt an, sondern er bringt sich ganz bestimmte definitive Eigenschaften mit. Und wie soll ich mir das erklären? Die müssen irgendwo herkommen. Wo kommen die her? Aus der Vererbung sind sie nicht erklärbar. Also das, Er sagt, das ist eigentlich zwingend, wenn die Naturwissenschaft konsequent weiterdenkt, muss sie eigentlich auf den Gedanken der wiederholten Erdenleben kommen. Da brauche ich nicht geistig schauen können, das sagt mir eigentlich die Logik. So, also Strader. Und eben Capesius ist also ganz aus dem Häuschen und sagt, bravo, also, ja, und der Strader sagt, ja, aber diese Erkenntnis ist ernüchternd für mich und das ist für mich nichts Positives, ich bin gar nicht glücklich darüber, weil was sehe ich jetzt, an mein Unglück bin ich selber schuld, ich weiß aber gar nicht wieso, weil reinschauen kann ich ja nicht in die frühen Erdenleben, ich habe keine Ahnung davon, ich habe rein die Tatsache, dass es so ist, die ist für mich jetzt eigentlich rein aus der naturwissenschaftlichen Logik unumstößlich, aber ich kann nichts anfangen damit. Ich weiß nur, dass ich verurteilt bin, eine bestimmte Bahn zu gehen, die ich aber selber gar nicht kenne, wo ich bewusst vielleicht gar nicht viel eingreifen kann, die mich also auf Schienen irgendwo hinführt, wo ich vielleicht gar nicht hin will. Also für ihn ist das eigentlich niederschmetternd, diese Tatsache. Und da sind wir schon wieder am absteigenden Punkt, da sind wir jetzt also auf Stufe 4. Der Capesius ist immer der, der ihn wieder hinaufhebt, der sagt, ja, das ist ja wunderbar und so weiter. Und der Strader zieht schon wieder hinunter. Nein, grässlich ist diese Erkenntnis. Also das ist, drückt sich so ein bisschen aus in diesen Figuren da oben. Es ist immer eine, die nach außen geht und unten, also das ist so widerartig da oben fast ist. Und dann unten das mehr Stiergehörnte, das sehr erdhafte, das ist also der Strader irgendwo, der immer wieder gleich das Bleigewicht der Erde herunterzieht und da diese Dinge. Aber sie sind sehr miteinander verbunden, also da. Es berührt sich zwar nicht, aber es entsteht so was Neues, es ist immer diese Spirale in Evolution da drinnen. Und da hat Steiner sehr großen Wert gelegt, also die dürfen sich nicht berührt da drinnen, sie müssen ganz fein werden. Also dieses dick und dünn hat eine sehr große Bedeutung auch. Und eben das nach außen, das ist so typisch der Capesius irgendwo, der auch immer ein bisschen diesen luziferischen Kräften gerne verfällt, also das, was so ein bisschen wegdriftet von der Erde, so ein bisschen ins Schwärmerische hineingeht, das hatte er auch schon als Geschichtsprofessor immer, nicht, weil er konnte wunderbar erzählen von der Vergangenheit und halt so ein bisschen über der Erde schweben damit. Also was dem Capesius fehlt, ist immer die Erdenschwere. Und beim Strader ist immer das Problem, er kommt nicht hoch vom Boden irgendwo, also er bleibt immer bitten unten. Also dann sind die zwei natürlich auch sehr stark miteinander verbunden, weil sie einander ergänzen irgendwo und einander sehr viel geben können. Naja, und es erzählt dann der Strader noch die eigentliche Tragik, es ist ja schon im ersten Bild herausgekommen, also dass eigentlich auf den Wunsch seiner Eltern Strader Priester hätte werden sollen, Mönch hätte werden sollen und stand schon kurz vor der Priesterweihe, hat aber während seines Theologiestudiums auch die Naturwissenschaften kennengelernt und ist da so in einen inneren Konflikt gekommen, dass er sagt, eigentlich mit der Glaubensüberlieferung fange ich nichts mehr an, ich glaube selbst in Wahrheit nicht mehr daran, das ist zwar sehr erbaulich fürs Gemüt, aber die Fakten sprechen was anderes. Also er ist dann kurz vor der Priesterweihe ausgestiegen und eben Naturforscher geworden. Und was auch zu einem ziemlichen Konflikt natürlich mit den Eltern geführt hat, die eben gern gesehen hätten, dass er ein Mönch geworden wäre. Und jetzt stellt sich aber noch etwas heraus, dass das gar nicht seine leiblichen Eltern waren, sondern dass sie ihn also kurz nach seiner Geburt angenommen haben. Er ist gefunden worden, über seine eigentliche Abstammung weiß er nichts. Und er sagt, so habe ich mich eigentlich schon vom ersten Tag an fremd gefühlt in der Welt. Und so fühle ich mich auch jetzt irgendwo nirgendwo dazugehörig. Das ist also so auch mit ganz ein wesentlicher Teil seiner Lebensproblematik. Also er hat ganz stark dieses, dass er so als Einzelkämpfer irgendwo dasteht in der Welt drinnen und eigentlich nirgendwo so richtig Anschluss findet. Also das, was zum Beispiel dem Johannes Thomasius so ganz fehlt, der möchte immer mit der Maria da schwelgen und von dort sich die Inspirationen holen und das geht eine lange Zeit. Der Strader ist von Haus aus immer ganz auf sich gestellt. Das ist sein Schicksal, er ist immer isoliert irgendwo. Und es wird sich dann herausstellen, warum das so ist. Also jedenfalls, das ist jetzt die fünfte Stufe, dass er da drauf kommt, also, oder das schildert eben in einem riesigen Monolog, dass das nicht seine richtigen Eltern waren, dass er so eigentlich ganz alleine im Grunde geistig in der Welt steht und offenbar dieses Schicksal eben systematisch unbewusst angesteuert hat, schon, dass ich das eigentlich schon gewollt habe, bevor ich noch bewusst wollen konnte. Das ist seine Conclusio daraus und nur er durchschaut nicht eben warum und wieso und das macht ihn nur noch verzweifelter. Also da ist er jetzt dann ganz erschüttert, eben weil er dieses Triebwerk des Schicksals, dieses Aveda-Triebwerk nicht durchschauen kann. Und damit endet im Grunde das Bild. Es gibt nur so den letzten Hoffnungsschimmer, den ihm der Capesius mitgibt. Also ich werde auch den Tag sehen, wo er wieder anders denkt. Und das ist so noch als Abschiedsbotschaft. Also damit vollendet sich in etwa dieser Kreis. Und also das ist hier dieses Gespräch zwischen Capesius und Strada vor allem, das ist ein Aspekt dieses Sieges, sagen wir mal so. Also es liegen noch sehr, sehr viele andere drinnen. Und man muss es selber finden, suchen. Das Suchen ist immer das Wichtige. Wenn man sucht, irgendwas findet man dann schon. Und Vertrauen haben auf das, was man dann findet. Ich habe eigentlich im Grunde nirgendwo sehr viel interessante Ausführungen darüber gefunden. Also Hamacher beschreibt einiges, er beschreibt also das Bild halt als solches sehr stark. Das ist ein Aspekt. Also damit kann man natürlich anfangen. Das ist also, wenn man sich mit sowas beschäftigt, sicher das Beste ist, einfach einmal zu studieren. Einfach es zu betrachten, seine Formen sich zu beschreiben, sich zu vertiefen in das. Und abzuwarten. Ganz einfach. Dann beginnen diese Dinge langsam zu sprechen auch. Weil sie natürlich nicht zufällige Formen sind. Aber sie sind, auch bei Steiner, sie sind wirklich künstlerisch geschaffen. Das heißt, sie sind so geschaffen, dass er nicht vorher genau weiß, was das alles bedeuten soll. Es steckt mehr darin, selbst als Steiner gewusst hat. Das ist nämlich das Interessante. Es steckt in solchen Sachen immer mehr darin, als dem, der es schafft, der es herunterbringt, bewusst ist, weil diese Bilder eigentlich ein Tor sind oder ein Tor öffnen in eine geistige Welt, aus der im Grunde unendlich vieles hereinkommen kann. Und trotzdem nicht völlig willkürlich. Also nicht irgendwas einfach, sondern ganz bestimmte Dinge. Ein anderes Bild, ein anderes Siegelbild holt einen anderen Strom herein. Also das ist so ein bisschen da drinnen. Es ist im Übrigen dann jetzt die Fünfzahl, die da ist, auch sehr charakteristisch. Es gibt jetzt noch ein fünftes Bild zunächst einmal, bevor ein großer Bruch in der Geschichte. Das fünfte Bild besteht jetzt darin, dass der Professor Capesius nach diesen ganzen Erlebnissen, das heißt nach seinen geistigen Ringen, wo ihm da diese Seelenschwestern erschienen sind, wo er nicht ganz sich sicher war, ob er jetzt schon verrückt ist oder nicht, und jetzt dieses Gespräch mit Strada, das ihn natürlich auch sehr erschüttert hat, wo es eben um die Wiedergeburtslehre geht. Jetzt geht er wie immer in solchen Situationen hinaus in das Waldhäuschen der Familie Balde. Die Familie Balde, die haben auch schon im ersten Drama eine Rolle gespielt. Also sie ist Märchenerzählerin, sie weiß wunderbare Märchen zu erzählen. Er ist so eine Art, man könnte sagen, instinktiver Naturmystiker. Der, nicht ein Eingeweihter, der jetzt einen geistigen Schulungsweg durchgemacht hat, aber der einen gewissen Instinkt eben einfach hat, ein gewisses instinktives Hellsehen sogar hat für die Naturkräfte, für die Naturwesen, die drinnen leben. Und ähnliche Kräfte hat dann die Frau Balde auch, nur sie setzt das in Märchen um. Und Märchen, die wirklich dann eine Kraft haben, die gerade in der Seele des Capesius dann wieder frische und neues Leben hineinbringen. Also er trinkt das geradezu immer wieder, er braucht es so in regelmäßigen Abständen, braucht er so eine Dosis Märchen, um seine Seele zu erfrischen. Und so geht er eben auch dorthin und bittet sie eben auch wieder um ein Märchen und sie erzählt jetzt das Märchen vom Quellwunder. Bei dem Märchen vom Quellwunder geht es im Prinzip um einen Knaben, der auch noch gewisse geistige Einblicke hat und der immer wieder eines Abends bei einer Quelle sitzt und einmal erscheinen ihm dann drei Frauengestalten, die jetzt das Mondenlicht einfangen und alles Mögliche und die zu ihm sprechen. Und dann erlebt er aber auch, wie ein wilder Drache kommt, von dem träumt er und das zerstört ihn. Und das Bild erlebt er noch dreimal und dann nicht mehr. Und er zieht dann in die große Stadt, ist halt dann dort beruflich tätig. Und nach vielen, vielen Jahren, nach 360 Wochen oder so ähnlich, also nach einer ziemlichen Zeit, ja, genau, hat er wieder dieses Erlebnis. Und jetzt beginnen diese drei Frauenfiguren auch zu sprechen zu ihm. Und im Grunde steckt dahinter nichts anderes als diese Seelenschwestern, auch die auf andere Art der Capesius kennengelernt haben, wobei beim Capesius eben diese andere Philia auch dabei ist. Was ist nämlich diese andere Philia? Die andere Philia im Gegensatz zur regulären Philia, also die regulären Seelenschwestern vermitteln die Verbindung der menschlichen Seele mit, wenn man so will, mit der ganzen kosmischen Seele, also mit der ganzen Seelenwelt. Und die andere Philia versucht, diese Verbindung der menschlichen Seele mit dem Kosmos immer zu hämmern, bis zu einem gewissen Grad. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, wie sich dann im Laufe der Dramen herausstellt. Im vierten Drama wird sie nämlich gerade deswegen bezeichnet auch als die Trägerin des Elements der Liebe. Liebe hat nämlich die Voraussetzung, dass einmal die Trennung da ist und dass dann ganz bewusst aus dem eigenen Willen heraus die Wiederverbindung gesucht wird. Aber das heißt, da muss vorher die Trennung da sein. Und also Liebe ist aus dem eigenen ganz wachen Bewusstsein heraus die Verbindung im Grunde mit der ganzen Welt letztlich zu finden wieder. Aber wieder zu finden. Dazu muss vorher eine gewisse Trennung, eine gewisse Selbstständigkeit nämlich da sein. Also das heißt, die andere Philia hat die ganz wichtige Aufgabe, die Seelenkräfte auch auf sich selbst zu stellen. Also sie muss immer mehr ins Spiel kommen, damit jeder Mensch seine ganz individuelle Seele auch ausbilden kann. Und die dann nachher wieder verbindet mit dem Kosmos. Aber nicht von Haus aus in einer ungetrennten Einheit sozusagen mit dem Kosmos bleibt. Weil dann verschwindet man. Dann verschwindet man auch als Individuum irgendwo letztlich drinnen. Also das ist die Aufgabe. Aber jetzt das Interessante ist, also da treten im Grunde in einem anderen Bild in dem Märchen, also diese drei Seelengestalten, also Astrid, Philia und Luna im Grunde wieder auf. Und das löst jetzt bei Capesius etwas aus. Also ich glaube, diese Märchenbilder, das ist sehr interessant, die bringen ihm wirklich dann immer einen Sprung weiter, eine Stufe weiter. Das löst etwas aus, was vorher vorbereitet ist. Vorbereitet ihm jetzt durch seine Erlebnisse in der Studierstube, durch das Gespräch mit Strander. Er geht also jetzt dann weg von dem Häuschen durch den Wald, sieht, wie jetzt auch der Maler Johannes Thomasius des Weges kommt. Der bemerkt ihn zwar nicht, aber der kommt auch des Weges und er hat jetzt bereits ein geistiges Erlebnis. Er erlebt nämlich mit, was dieser Johannes Thomasius da auf dem Weg geistig erlebt. Und der erlebt jetzt, der ist nämlich auch jetzt auf dem Weg im Grunde zu Baldes Häuschen, weil er ist auch in großer Verzweiflung. Maria hat ihm gesagt, es muss eine Trennung da sein, er versteht es nicht und überhaupt, er fühlt sich jetzt völlig hilflos und weiß nicht aus und ein, also er ist in einer großen emotionalen Aufwallung und jetzt erlebt er seinen Doppelgänger. Seinen Doppelgänger, was ist das? Der Doppelgänger ist so ein Bild all der Dinge in uns, die noch, naja, zu erledigen sind, sagen wir mal so, all der negativen Kräfte, die wir noch aus vielen Inkarnationen vielleicht mit uns herschleppen und über die wir uns vielleicht in unserem Oberbewusstsein sehr hinwegtäuschen und ein ganz anderes Mäntelchen darüber breiten, wo aber vielleicht eine ganz andere Realität dahinter steckt, wo vielleicht also viele karmische Verfehlungen aus der Vergangenheit dahinter stecken und dieses Doppelgängerwesen also springt den sozusagen an und das ist ein im wahrsten Sinne des Wortes niederschmetterndes Erlebnis. Wir haben versucht, das relativ drastisch darzustellen, um wirklich deutlich zu machen, dass das etwas wirklich sehr Erschütterndes ist. Es ist nicht so, dass man sagt, aha, jetzt auf dem geistigen Entwicklungsweg ein Punkt, Begegnung mit dem Doppelgänger abgehakt, habe mich selbst in meinen Fehlern erkannt, schreite weiter. Also so einfach ist es nicht, sondern da kommt man wirklich an den Rand des Scheiterns, wenn man das sieht und sieht, in welche Abgründe man da hineinsieht. Im Grunde, weil dieser, und das steckt in uns allen irgendwo drin, müssen wir uns bewusst sein. Also, das ist auch das, wovon Menschen, die so, wie es am Anfang geschildert wird, die vielleicht knapp dran sind, zu geistigen Erkenntnissen zu kommen, da kommt nämlich sehr gern gerade sowas zunächst einmal heraus. Es ist nicht gleich der schöne Engel, der erscheint, sondern es erscheint, hoffentlich, es ist sogar besser so, weil wenn da gleich ein Engel erscheint, dann ist er sicher so ein Luzifer mit den Händen am Hund irgendwo versteckt. Also es ist besser, wenn man sich selbst in seiner unmaskierten Gestalt einmal sieht. Das ist sehr heilsam und dann wird man sehr, sehr bescheiden. Und jedenfalls ist es für Johannes Thomasius also ein niederschmetterndes Erlebnis und Capesius erlebt das aber mit. Er sieht ihn da vorbeigehen und er erlebt es geistig mit. Und nicht nur das, es löst bei ihm noch ein weiteres Bild aus. Es löst nämlich das aus, dass ihm jetzt beginnt klar zu werden, was ihn mit dem Johannes Thomasius, der ihn ja auch gemalt hat, karmisch verbindet. Und damit geht es in die Pause. Und nach der Pause, jetzt das 6., 7. und 8. Bild, mit 9. geht es dann weiter, ja. Ist jetzt eine Rückschau in eine frühere Inkarnation der handelnden Personen überhaupt. Das ist etwas, was ich dann später herausstelle, was eben der Capesius besonders stark erlebt, was aber auch der Johannes auf seine Art miterlebt, die Maria auch miterlebt. Und zwar wird es jetzt geführt an eine ganz entscheidende Zeit zurück, in die Zeit des Spätmittelalters, Wende zur Neuzeit, in eine sehr dramatische Zeit. Es wird geschildert, eine Templerburg, wo man aber schon Gerüchte hört, dass also die angegriffen werden wird, also die sehr angefeindet wird. Das ist die Zeit, wo offensichtlich schon also der Templerorden stark bekämpft wird. Sie wissen, dass der Philipp der Schöne und so sehr stark dahinter war, und man also den Templerorden also ausgerottet hat und Philipp der Schöne sich des Goldes bemächtigen wollte und dergleichen. Und die Kirche natürlich da auch ziemlich mitgetan hat. Ist übrigens erst vor relativ kurzer Zeit, vor ein paar Jahren, sind also Originaldokumente wiedergefunden worden, wo der damalige Papst Clemens, da weiß ich nicht, wie viel das war, nämlich sie nicht schuldig gesprochen hat. Sondern, ich glaube erst 2008 wurden sie in den Geheimarchiven des Vatikan gefunden, sie waren nämlich zufällig verlegt. Sie wurden zufällig gefunden, wie da zufällig geht, es ist wurscht. Jedenfalls also offiziell von der Kirche her ist der Templerorden eigentlich rehabilitiert, in Wahrheit. Das ist gar nicht so bekannt geworden. Aber jedenfalls lange Zeit also galt er als teuflisch und Ding, weil es gab ja dann diese grässlichen Folterungen und das alles, also ganz scheußliche Dinge, die da passiert sind. Und die Gefahr besteht also, dass das mit dieser Templerburg, die da jetzt eine Rolle spielt, auch passieren wird. Es fängt also schon an mit einer wichtigen Szene, wo die Bauern also herausstürzen und halt für und gegen die Burg Stellung nehmen, für die Ritter, gegen die Ritter und auf der Seite der Kirche und so weiter. Also ein sehr, sehr heftiges Gespräch wird es hoffentlich werden. Wir haben auch versucht, das relativ wild und bäuerlich ordentlich zu machen, dass es griffig ist. Und vor allem wird auch eine Person verfolgt, der Jude Simon. Also es fängt schon an, die Bauern erinnern eigentlich nach dem Juden Simon und beschimpfen ihn Und weil er ist also so heilkundiger, kräuterkundiger und alles mögliche. Aber in Wahrheit macht er doch nur Gift und ist viel vergifteter und überhaupt, er ist böse. Aber nein, er hat doch den Menschen geholfen. Und also so verschiedene Meinungen treten auf. Also jedenfalls muss er flüchten, dieser Jude Simon, und fragt sich halt dann, warum müssen Menschen meines Stammes immer wieder leiden und warum bin ich immer ausgestoßen irgendwo, immer stehe ich allein in der Welt irgendwo und wieso ist es so? Nur die Ritter, die haben mich eingeladen, also um meine Fähigkeiten zu benutzen, weil, was er schon vorbereitet, ist so in gewisser Weise das naturwissenschaftliche Denken der Neuzeit. Ein bisschen. Das heißt, er untersucht die Kräuter mit schon modernen wissenschaftlichen Methoden in gewisser Weise. Also die äußere Sinnesbeobachtung und so weiter, das beginnt eine Rolle zu spielen. Und die Ritter sehen darin etwas, was auch kommen muss in der folgenden Zeit. Und während die Kirche und so davon natürlich nichts wissen will und vom Juden Simon natürlich schon gar nicht. Also er ist verfolgt und es stellt sich dann so im Laufe der Zeit heraus, nämlich dass das die frühe Inkarnation des Dr. Strader ist. Also da kommt das her. Und also daher, da kommt seine wissenschaftliche Befähigung irgendwo schon, die er sich mitgebracht hat, aber auch dieses irgendwo immer Außenseiter zu sein, das bringt er sich von dort her mit. Und auch etwas, was ganz interessant ist, das wird dann im 8. Bild, glaube ich, kommt es heraus. Er schildert, dass er immer wieder die Begegnung, und zwar die geistige Begegnung, mit einem Wesen hat, das ihn unheimlich anzieht, das ihm liebend die Hand entgegenstreckt und er eigentlich sein Herz aufgeht und er sich diesem Wesen zuwenden möchte und er glaubt auch, dass das dasselbe Wesen ist, das die Ritter halt verehren irgendwie, aber im letzten Moment muss er sich gewaltsam losreißen davon und sagt, ich würde mich selbst verlieren und dann trennt er sich ganz stark. Es ist eigentlich eine Christusbegegnung, die er hat. Immer wieder und doch nicht die Verbindung finden kann, aber die immer wieder auftaucht. Und darum hat ihm ja auch im ersten Drama dieses Medium, diese Theodora, die diese Christuserscheinung geschildert hat, das so fasziniert, weil er erkennt das aus seiner frühen Inkarnation. Er kennt es nicht bewusst, aber er hatte das in seiner frühen Inkarnation, aber er konnte den Weg zum Christus nicht finden. Nicht finden deshalb, weil er Angst gehabt hat, ich verliere mich dann selbst. Weil er hat eben sein eigenes Ich noch nicht so ganz gefunden. Gerade als Jude lebt er noch sehr stark in dem Volks-Ich irgendwo des jüdischen Volkes drin. Das trägt ihn irgendwo, aber das ganze jüdische Volk war im Mittelalter auch eigentlich überall immer der Außenseiter. Und so ist er es auch dort hier. Aber er hat noch nicht zu seinem individuellen Ich gefunden. Und in dieser Übergangsphase steht er irgendwo drinnen. Und es zeigt sich dann im Laufe der Zeit auch, dass also der Hass auf diesen Juden immer stärker wird, also er wird dann verprügelt und alles Mögliche und man sieht dann die Szene, wo der Großmeister des Templerordens, also dieser Ritterburg, ihn in Schutz nimmt und sagt, ihr müsst jetzt auf dem Schloss bleiben, Simon, draußen seid ihr nicht mehr sicher. Und eben während dieses Gesprächs erzählt er eben auch dem Großmeister von dieser Christusbegegnung, die er hat und die er irgendwie nicht fassen und nicht verstehen kann. Er weiß selber nicht so genau, warum er das immer wieder zurückstoßen muss. Aber er spürt, dass das etwas ist, was sein Schicksal sehr stark belastet auch. Also das spürt er sehr stark. Ja, jetzt ist also dieser Ritterorden, da gibt es also den Großmeister, der wird dann in den nächsten Dramen wieder eine Rolle spielen in der jetzige Inkarnation ist es im ersten Drama noch nicht vorgekommen. Ist dann später der sogenannte Hilarius Gottgetreue, der dann auch einen Rosenkreuzerbund in der Gegenwart leitet und dann auch Unternehmungen leitet, also wo das Geistige wirklich auch in die Technik und dergleichen einfließen soll. Also der tritt jetzt hier erstmals auf als Großmeister dieses Ordens und dann hat er eben einige Ordensleute unter sich und einer davon stellt sich heraus, wird später der wiedergeborene Capesius sein, der erste Präzeptor des Ordens. Und nur dieser Bizepter hat so ein bisschen kleine dunkle Flecken auch auf seiner Ordenstracht. Es ist nämlich so, es stellt sich heraus, dass er wie noch ein relativ junger Mensch war, seine ganze Familie, nämlich Frau und Kinder, verlassen hat, einfach aus Abenteuersehnsucht in die Welt wollte, und er wollte sich nicht mehr mit der Familie belasten, ist halt in die Welt gezogen, hat Abenteuer gesucht und ist dann eben irgendwie in den Sog dieses Ritterordens gekommen und sagt auch von sich, dass eigentlich erst durch diesen Ritterorden so eine richtige moralische Erziehung bekommen hat, aber natürlich Familie und so hat er verlassen. Und es stellt sich heraus, Johannes Thomasius, in dieser mittelalterlichen Inkarnation heißt er Thomas, ist Bergwerksmeister im Dienste der Templer, im Dienste dieses Ritterordens, dass das sein Sohn ist, den er verlassen hat. Und das ist einmal das eine. Das zweite ist, Thomas in dieser Inkarnation arbeitet zwar für die Tempelherren, für die Ritter, ist innerlich aber ganz gegen deren Lehre eingestellt. Und zwar vor allem deswegen, weil er ein treuer Schüler eines Mönches ist, also eines Vertreters der Kirche, von dem er also die Lehren annimmt und dem er also ganz streng folgt. Und dieser Mönch natürlich also ganz extrem wettert gegen diesen Ritterorden und also sagt, das ist also eigentlich Teufelszeug, was die machen, und das ist nicht der rechte Weg. Und dem folgt also der Thomas ganz bedingungslos, und jetzt kommt dann irgendwann die Situation, dass er erkennt, also das ist sein Vater, weil er es ihm letztlich sagt, also es kommt irgendwann einmal das Gespräch, das war sein unmittelbarer Vorgesetzter da im Bergbau auch irgendwo, und irgendwann eröffnet er ihm also, dass er eigentlich sein Vater ist, und Thomas hat jahrelang seinen Vater überall gesucht, irgendwo, jetzt findet er ihn wieder und fühlt sich zugleich also durch Welten, nämlich durch geistige Welten getrennt von ihm, denn also mit den Lehren des Ritterordens kann er sich überhaupt nicht anfreunden. Da ist eine Kluft dazwischen. Und ja, wer ist der Mönch? Wer ist der Mönch? Der Mönch ist Maria, die Freundin des Johannes Thomasius. In ihrer früheren Inkarnation war dieser Mönch. War dieser Mönch und war eben der geistige Lehrer, wenn man so will, des Thomas. Und ein Lehrer mit wirklich strenger Logik, also man muss denken, das ist die Zeit der Hochscholastik, also er ist sicher aus dem Dominikanerorden irgendwo gekommen, das waren die strengsten, das waren auch die Inquisition geleitet haben, immer die unerbittlich waren, weil sie einfach aus ihren Verstandeskräften gesehen haben, so und so muss man den Glauben vertreten, und da kann man kein Millimeter davon abweichen. Also ein streng logisches Denken, das im Grunde dann später die Basis wurde für das naturwissenschaftliche Denken. Man muss dann nicht mehr angewandt auf die Offenbarung, die in den Schriften gegeben ist, sondern halt auf die Naturoffenbarung, was man da draußen sieht, auf ein anderes Feld. Aber jedenfalls damals geht es um die Auslegung der Bibel und die Auslegung der Heiligen Schriften, und die Logik sagt eine ganz bestimmte Linie, und dazu gehört also, dass man auch solche ketzerischen Ansichten, wie es die Templer vertreten, dass man das nicht tolerieren kann, und wie es etwa auch noch in den Schriften des Thomas von Aquin steht, also die Heretiker gehören verbrannt. Das muss so sein, das ist Pflicht. Das ist Pflicht eigentlich auch zu deren Heil. So sieht man das. Und man muss sich denken, dass dieses logisch-theologische Denken der damaligen Zeit, dass das seinen Höhepunkt hat, dass das, naja, in sich natürlich eine gewaltige Logik hat, sodass man von dem Pfad wirklich nicht abweichen kann. Also das ist nicht so, dass man sagt, naja, jetzt lass doch die armen Tempel und lass doch jeden irgendwie denken, wie er will. Das ist in dem System nicht drinnen. Entweder ist logisch die Wahrheit, gefunden durch Generationen von Theologen, die das untersucht haben, über die Hochscholastik bestand ja darin, immer dann alle möglichen Kirchenväter zu zitieren, der hat dieses gesagt, der hat jenes gesagt, der hat das gesagt, ich aber ziehe daraus folgenden Schluss. Und das ist dann verbindlich. Und das ist im Grunde heute noch die Theologie genauso. Und man darf auch nicht glauben, dass sowas dann so leicht irgendwie abzuändern wäre. Da liegen Jahrhunderte logischen Denkens dahinter, von dem man nicht abweichen kann. Und es wird dann geschildert, auch im Laufe dieses Mittelteils jetzt, eine Begegnung im Johannes, also beziehungsweise Thomas heißt er in der Inkarnation, mit dem Mönch, also mit der Maria, und er eröffnet eben dem Mönch auch, ja, dass er seinen Vater wiedergefunden hat, und aber zugleich fühlt er sich getrennt von ihm, denn ich verbinde es nicht, dass mein Vater sozusagen euer Feind ist und ich bin auf eurer Seite, also es trennen mich Welten. Und der Mönch noch schwer in Ringen sagt, ja, ich will dich nicht von dem trennen, was es so Blut von dir fordert, und was ich dir gebe, soll dir in Liebe gegeben sein. Aber was er nicht ändern kann, ist halt, dass die Logik so streng ist, dass eigentlich eine Vermittlung zwischen den beiden Standpunkten zur damaligen Zeit nicht möglich ist. Das muss man sehen. Und Thomas sagt das dann auch ganz zum Schluss, weil es gibt dann noch so eine weitere Verwicklung, muss man noch dazu sagen. Er hat auch eine Schwester, die er eben auch zurückgelassen wurde, die der Vater auch verlassen hat. Die hat er mittlerweile gefunden, wusste zunächst einmal gar nicht, dass es seine Schwester ist, wollte sie sogar heiraten, weil da eine Beziehung entstanden ist, sie hat eine innere Beziehung. Jetzt wird nur durch den Vater dann aufgeklärt, dass das die Schwester ist, also noch eine Verwicklung dazu, aber gut, das passt eh. Und die Schwester sagt ihm dann, ja, aber du musst doch dem Vater irgendwie vergeben können, sei nicht so streng. Nein, er sagt, hier steht Gedanke gegen Gedanke. Und also da muss, die Trennung muss sein, also Thomas kommt nicht darüber, über das. Aber wenn ihm der Mensch sagt, ja, ich will da nicht im Weg stehen gegenüber deinem Blut, aber das Denken ist mit dieser strengen Logik einfach unausweichlich. Also das ist das, was damals entwickelt wurde und was besonders also dieser Mönch in reinster Form entwickelt hat. Und nur beim Mönch kommt es ins Wanken. Irgendwo, es gibt eine Szene, wo er jetzt auf das Schloss berufen wird. Er fordert nämlich im Auftrag seines Ordens das Grundstück zurück, wo dieses jetzt sehr ergiebige Bergwerk ist. Das war vorher ein völlig ödes Land, ein brachliegender Boden. Die Kirche hat das um einen Spottpreis hergegeben, dem Orden. Und jetzt kommen sie und sagen, nein, also es ist unser Recht, ist da drauf. Und sie wollen natürlich die Schätze auch haben, ist klar. Und also es kommt da zu einem Streitgespräch auch. Und während der Mönch dann wartet auf ein Gespräch mit dem Großmeister, weil also mit der unteren Ebene gibt er sich dann nicht mehr zufrieden, währenddessen hat er auch eine Art Vision, wo ihm sein eigener geistiger Lehrer, Benediktus in einer früheren Inkarnation, aber der ist selber schon im Reich des Geistigen, erscheint irgendwo. Man kann sich ohne weiteres denken, dass dieser Benediktus so in etwa mit Thomas von Aquin oder in der Größenordnung zu identifizieren ist und dessen Lehren eben Mönch Maria folgt. Und sie hat diese geistige Erscheinung und bekommt jetzt den Eindruck, er sagt ihr, ja, aber du musst meine Lehren, die ich damals, wäre es vor 50 Jahren, damals bereits gestorben gewesen, also das heißt, lebt nicht mehr auf Erden, du musst meine Lehren fortdenken in einer neuen Art, und dann wirst du sehen, dass das also mit dem, was der Ritterorden lehrt, sich zusammenfinden muss für die Zukunft, dass eine neue Zeit anbricht. Und der Mönch kommt jetzt irgendwie innerlich ins Wanken, also offensichtlich so ins Wanken, dass er dann scheinbar eine sehr konfuse Predigt haltet am nächsten Tag. Also einer der Bauern sagt am nächsten Tag, also der Mönch, sonst habe ich ihn immer sehr gut verstanden, aber heute konnte ich ihm nicht so recht folgen, also was er jetzt so von sich gegeben hat. Also offensichtlich hat er da seine eigenen Überzeugungen relativiert in einer gewissen Weise. Das heißt, da ist schon der Keim gelegt, dass er über dieses starre, mittelalterlich-scholastische Denken, das aber ausgebildet werden musste. Aber bereits der Keim ist darüber hinwegzukommen, nämlich zu einem lebendigeren Denken, zu einem wieder einem Denken in das Geistige hereinkommen kann. Nämlich das ist das Interessante, dass das scholastische Denken führt, das alte Geistige, das heißt die alte Offenbarung, wirklich bis auf den Boden herunter, bis ins Tote herunter, bis es mit dem toten Intellekt erfasst und eingerahmt werden kann. Und das heißt, ganz klar und bewusst damit durchschaut werden kann, soweit das überhaupt möglich ist. Nur es kann da nichts Neues, Geistiges kann da nicht mehr reinkommen. Das heißt, Theologie ist auch nur sehr, sehr bedingt wandelbar, wenn sie nicht was anderes wird. Wenn sie bloß also in dem logisch, sehr durchs Latein natürlich auch durch die Sprache der Logik geprägt, wenn sie in dem nur drinnen bleibt, wird sie nicht viel ändern. Also braucht man gar nicht hoffen, dass sich da was ändert. Es muss jetzt etwas Neues dazukommen. Also dieses Denken muss belebt werden, dass wieder zumindest einmal in sowas, ich sage einmal, Helldenken oder so Geistiges wieder hineinkommen kann. Der Mönch hat so diesen kleinen Ansatz, den er noch in dieser Inkarnation mitnimmt. Wie es im Übrigen auch bei Thomas von Aquin gewesen zu sein scheint, weil noch kurz vor seinem Tod, also ein paar Monate vor seinem Tod, gibt es die Erzählung, dass er also am Nikolaustag, weiß ich nicht, genau, ja, weiß ich jetzt nicht, 1478 oder so ungefähr, nein, 1278, nicht 14, das ist zu spät, sagt er, also alles, was ich bis jetzt geschrieben habe, ist Stroh, ist nichtig gegenüber das, was ich geschaut habe. Also er dürfte irgendein Erlebnis gehabt haben, das, wo er gesehen hat, das ist eigentlich alles Strohtrocken, was ich da ausgeweckt habe. Und trotzdem war es immens wichtig, dass das zur Blüte gebracht wurde, was mit Aristoteles in der Antike begonnen hat. Weil dort hat die Logik begonnen und es hat es eigentlich bis dahin, bis ins Hochmittelalter gedauert, bis sie zu ihrer höchsten Reife gekommen ist. Das Werkzeug des Intellekts auszubilden. Und das heißt, es ganz bewusst damit den Menschen hier auf die Erde zu stehen und hier mit seiner Logik zu sehen, ohne geistige Inspiration zunächst. Nicht wahr? Das ist das Typische nämlich drinnen, dass diese Logik, da kommt keine Inspiration hinein, die hat gar nichts. Die hat vielleicht also die Schriften, die heiligen Schriften, da ist die Offenbarung drin, da ist die Inspiration drinnen, aber darüber denke ich jetzt, mit dem völlig auf mich gestellten Verstand. Damit bin ich aber jetzt frei. Ganz frei in Wahrheit. Allerdings mit dem Effekt, dass ich dann Sklave meines eigenen Denkens werde. Das ist nämlich genau dann passiert. Das ist die andere Sache. Wenn man jetzt seine logischen Systeme ausbaut und dann gar nicht mehr von der Schiene runter kann. Also es muss auch wieder aufbrechen. Beim Mönch ist also dieser Ansatz drinnen und wenn man jetzt dieses rein logisch abstrakte Denken, wenn man das weiterführt, dann ist es genau das, was Steiner immer als das Arimanische bezeichnet. Also in die Richtung geht es eigentlich hinein. Wenn man das noch weiterführt. Also so im scholastischen Denken ist es noch nicht ganz von Ariman ergriffen, aber wenn man noch einen Schritt weitergehen würde, dann ist es ganz arimanisch. Das heißt, dann ist es wirklich nur mehr das Töte. Das Abstrakte, das alles Geistige hinausschmeißt und nur mehr Kombination des Fertigen ist und das durchspielt. Und das ist die Domäne Arimans, also dieses finsteren Geistes, der ja heute sehr präsent überall ist, der in alle Technik im Grunde drinnen wirkt, in allem, was unsere Welt heute sehr groß macht auch. Wir haben es heute vor allem mit diesen arimanischen Kräften zu tun. Sie haben eine sehr negative Seite, aber sie haben auch eine sehr notwendige Seite auf der anderen Weise. Also Ariman, wie alle Widersacher, sind nicht im eigentlichen Sinn böse. Es liegt am Menschen, was er damit tut. Der Mensch wird böse, wenn er sich einseitig den einen oder den anderen Kräften überlässt und sie nicht im richtigen Gleichgewicht hält. Aber das ist zu versuchen und man muss also diesen Mächten auch Parole bieten. Und eine Begegnung mit Ariman, also eine geistige Begegnung, ist dann dargestellt im 11. Bild. Das ist also jetzt bereits nach der zweiten Pause, da ist diese mittelalterliche Rückschau vorüber. Also dazwischen schiebt sich noch das 10. Bild, da sieht man nur einen großen Monolog des Capesius. Der schließt eigentlich im Grunde dort an, wo wir vor der ersten Pause aufgehört haben, wo er also in diese Vision hineinkommt und jetzt kommt er langsam aus diesem Erleben heraus, rekapituliert das noch einmal, schildert sehr genau, welche Stufen er da durchgemacht hat, also wie wirklich dieses Erlebnis war, dass er sich bis ins Weltall erweitert gefühlt hat und dass er dann sozusagen zurückgeht in seine frühere Inkarnation und dort wieder sich also auf Erden findet, aber jetzt in einer völlig anderen Situation und das schildert und das noch einmal rekapituliert. Das ist ein sehr, sehr interessantes Bild, dieses zehnte Bild, auch das im Detail zu verfolgen. Und dann elftes Bild, Maria, geistige Begegnung mit Ahriman. Maria hat auch diese Rückschau gehabt, sie ist sich also jetzt auch bewusst, sie war dieser Mönch in der damaligen Zeit und sie hat auch die anderen Zusammenhänge erkannt und Ahriman tritt jetzt hin und sagt, ja, das bildet doch alles nur ein. Das, schau, aus Männern sind hauptsächlich wieder Männer geworden, die Eigenschaften sind sehr ähnlich, das hast du doch alles nur ausspintisiert. Und das ist ja auch immer die Schwierigkeit, wenn man so jetzt, glaubt man, jetzt hat man Rückschau ins frühere Leben und ist nicht vielleicht nur Fantasterei irgendwas, was man sich einbildet, wie kann man denn das unterscheiden? Das ist ja gar nicht so leicht. Mein Gott, Rubin hat schon berichtet zu seiner damaligen Zeit, wo so die Anthroposophen gesessen sind miteinander beim Tisch und weiß Gott, wer es alle waren. Also Maria Magdalena und sonst alles Mögliche, natürlich nur Größen erster Art. Ich sehe da, also ist halt ein bisschen luziferische Fantasie, die da mitzieht. Aber es ist sehr schwer, das zu unterscheiden. Und natürlich jetzt Ahriman kommt und sagt, ja, wie bist du denn sicher? Wie kannst du das wissen? Das ist doch alles um sie, bildet da alles ein. Und Maria ist aber jetzt so weit, dass sie Ahriman am richtigen Punkt erwischt. Weil Ahriman, was hat er? Er hat diese Intelligenz in unendlichen Maße, könnte man sagen. Also auf dem Gebiet der Intelligenz kann man ihm eigentlich nicht an. Also da ist er der perfekte Schachspieler sozusagen, der den Menschen tausendfach überlegen ist. Nur dort, wo was Neues in die Entwicklung hineinkommt, wo was Schöpferisches drinnen ist, das fehlt ihm. Das fehlt nämlich dem tötenden Intellekt komplett. Schöpferisches ist nicht drinnen. Also darum ist auch alles keine Kunst, wo etwas aus dem Verstand bloß konstruiert ist. Wenn wer ein Kunstwerk aus dem Verstand konstruiert, dann ist es ein Quatsch, aber kein Kunstwerk. Ist vielleicht gescheit, aber es ist nicht Kunst, weil was Schöpferisches, was Kreatives ist nicht mit der Logik zu schaffen. Man kann vielleicht nachher mit der Logik darüber reden, wenn es einmal da ist, aber ich kann es nicht durch die Logik hervorbringen. Dann ist es eine Konstruktion, dann ist es ein technisches Wunderwerk vielleicht, aber das ist noch nicht wirklich was Schöpferisches. Also für das Schöpferische, da fehlt Ahriman der Zugang. Darum lächzt er ja auch so nach dem Menschen irgendwo, weil der Mensch hat an sich mit seinem Ich dieses Tor in die schöpferische Welt hinein. Und wenn es dem Ahriman gelingen würde, so ein Ich wirklich zu schnappen, dann hätte er so eine Eingangstür in die geistige Welt, was er selber nicht hat, trotz seiner gewaltigen Intelligenz. Weil er hat eigentlich nur dieses abgestorbene Geistige. Das in hohem Maße, da hat er Schätze davon, aber die kann er kombinieren in Millionen und Abermillionen Kombinationen, aber das ist trotzdem nicht wirklich was Neues, Schöpferisches. Und das heißt also für Zeitpunkte namentlich, wo Schöpferisches sehr stark auch in die Menschheit hineinkommt, für die fehlt ihm der klare Blick. Und genau dort führt ihn Maria jetzt hin. So, du beweist mir das jetzt und jetzt frage ich dich, dann sagt sie zu Ahriman, ob du in alle Zeiten sicher hineinschauen kannst. Aber sie macht ihn dann klar, für Punkte, wo Schöpferisches hineinkommt, für Zeitenwenden, für das fehlt dir der klare Blick. Da kannst du gar nichts sagen, da weißt nichts, weil da spinnt sich der Faden der Logik nicht einfach gerade fort, sondern da kommt einfach völlig quer ein neuer Einschlag hinein und für den hast du überhaupt keinen Zugang. Und das muss er dann akzeptieren und dann geht er grimmig auf. Dann ist er beleidigt. Also man kann mit Ahriman den Kampf aufnehmen, aber warum kann es Maria? Sie hat einerseits also als Mönch diese Logik so weit entwickelt, dass es ein Mensch nur immer entwickeln kann und das hat der Mönch total drauf, also total bis ins Kleinste drinnen. Sie werden dann auch sehen, wenn Sie sich das Drama anschauen, dass er bei uns eher älteren Charakters ist. Also er hat sich das, total dieses Verknöcherte irgendwo drin. Es schwankt, manchmal ist er ein bisschen jünger, manchmal eben, das hängt davon ab. Aber da ist dieses Sklerotisierende drinnen und mit dem musste man sich einlassen. Das muss man haben, aber man muss dann, naja, was sagt Steiner oft, oder an manchen Stellen, man muss, wenn man in die geistige Welt kommen will, muss man das Opfer des Intellektes bringen. Das heißt, ich kann mir nicht geistige Erfahrungen, kann ich nicht mit der Logik ausspinnen. Da muss ich sagen, Logik weg, ich opfere dich und dann bin ich eigentlich erst frei, die geistige Welt zu erkennen. Das heißt, wenn ich angenommen jetzt Steiners Schriften mit der Logik auslege, werde ich nie zu dem Geistigen kommen, das dahinter ist. Dann bin ich vielleicht vom Denken materialistischer als der über Brückenbau studiert. Da muss ich selber mit diesem kreativen, lebendigen hineingehen können und offen sein für das, was dann kommt oder nicht kommt. Das ist dann halt natürlich auch, muss man der geistigen Welt überlassen, was sie hereinbringt. Und Maria hat beides, sie bringt also dieses Opfer des Intellekts. Aber Opfer des Intellekts heißt natürlich auch, ich muss was haben, das ich opfern kann. Das heißt, man muss ihn vorher entwickelt haben. Man darf jetzt nicht sagen, also gut, geistige Einsicht, bin ich gut vorbereitet, weil ich bin so stockblöd mit meinem Intellekt. Das wird auch nicht funktionieren. Jedenfalls nicht auf eine zeitgemäße Art, denn der Intellekt lehrt uns das Bewusstsein, das Wachsein, das muss ich haben, jederzeit. Und dann muss es im Moment des geistigen Erlebens, ja schon im Moment des künstlerischen Erlebens, wo ich noch gar nicht wirklich einen bewussten Einblick habe, aber zumindest in der künstlerischen Fantasie nahe bin dem bereits, da muss ich das loslassen. Dann haben wir immer bei den Proben immer gesagt, bitte Herrschaften, denkt es nicht nach, wir diskutieren nicht über die Szenen, das interessiert mich nicht, spielt es, probiert es was aus, tut es irgendwas. Es wird schon was passieren dabei. Aber es wird nur dann was passieren, wenn es den Kopf einmal ausschaut. Das ist bei mir immer ein Hauptding, ich sage, für Schauspieler Kopf bitte in der Garderobe abgeben vorher. Weil im Künstlerischen darf ich mir nicht vorher aus, wie ist es, wie wird die Rolle sein. Ich werde stundenlang diskutieren, muss ich so gehen oder wie spreche ich jetzt oder wie ist der Satz zu verstehen. Da kommt man nie zum Spielen. Da wird nie was daraus werden, da entstehen Mechanismen daraus. Das sind Hampelmänner, das sind Puppen, die an den Strängen des Intellekts hängen. Das ist nicht gut. Man muss einfach den Sprung ins Leere wagen und tun. Es ist alles da. Der Text ist da, die Sprache ist da, ich spreche sie, ich lasse sie klingen und dann wird sie mich hoffentlich inspirieren. Dann kommt inspiriertes Spiel herein, wenn es nicht so klein ist. Man sieht jetzt nicht was Großartiges vorstellen. Aber man merkt, die Sprache tut etwas mit mir, weil sie Vermittler ist des geistigen Inhalts, des geistigen Inhalts, nämlich nicht des intellektuellen Inhalts, des geistigen Inhalts, der drinnen ist. Und der wirkt mit der Zeit und wird. Und dann beginnt man mit der Zeit, wenn ich das spiele, aber auf einmal entwickelt sich die Figur, dann mit der Zeit verstehe ich auch, um was es geht. Immer mehr. Das ist nämlich interessant. Es ist nicht so, dass ich vorher das Stück komplett verstehen muss, um es spielen zu können. Sondern ich muss es eigentlich spielen, um es irgendwann einmal verstehen zu können. Und ein bisschen was davon verstehen zu können. Dieses Lebendige hineinwachsen, das ist ganz, ganz wichtig. Dann versuchen wir da wirklich ganz unbedarft hineinzugehen. Ich sage immer, wir brauchen nichts wissen, was wer irgendwo darüber gesagt hat. Nicht einmal, was Steiner über das Stück gesagt hat. Weil was er zu sagen hat, dazu steht im Text drin. Das steht im Text drin und dort müssen wir es herausholen. Ich muss eigentlich nicht wissen, was hat Steiner gesagt, was Philia bedeutet. Er hat manchmal was gesagt, eh ungern, weil er immer gesagt hat, über Kunst soll man nicht diskutieren, Kunst mache ich und wenn ich es erklären müsste, dann brauche ich nicht Kunst machen, wenn ich es erklären könnte eigentlich. Und er hat selber gesagt, ich habe mir das ja nicht ausgedacht, ich habe es einfach gestaltet und war selber überrascht, was dann am nächsten Tag dabei herausgekommen ist. Er hat nie gewusst, welche Szene am nächsten Tag wie die werden wird. Das hat ihn selber immer wieder überrascht. Und so muss man an das Stück heran. Also völlig unbedacht. Also wir sind ganz unbedacht. Am Anfang wollten sie immer ein paar noch diskutieren. Das habe ich so aufgegeben mit der Zeit. Das ist interessant. Das ist am Anfang gab es die große Diskutitis, aber die ist jetzt mittlerweile weg. Weil man dann oft auch stellt Fragen, weil ich eigentlich nicht weiß, was das mit der Sache zu tun hat. Ich selber gut stellt es halt einmal. Aber es wird mit der Zeit kommt einfach was. Es kommt was herein und das ist das, was ich am Anfang schon ein bisschen angedeutet habe. Es kommt viel mehr herein in Wahrheit, als so nominell im Inhalt im Text drinnen steht. Es steht so viel dazwischen. Weil das erregt gewisse, wie soll ich sagen, gewisse Seelenstimmungen, die wieder einen öffnen dafür, dass was hereinkommt. Und das kommt aber nur durch das Stück herein. Und trotzdem steht es nicht explizit drinnen. Steht es vielleicht überhaupt nicht. Das erklärt nämlich dann da wirklich die ganze Anthroposophie drinnen steckt. Obwohl über so viele Dinge scheinbar gar nicht gesprochen wird. Weil wenn Sie es so rein dem Inhalt durchlesen, wird über so vieles eigentlich gar nicht gesprochen. Steht gar nicht drinnen. Und trotzdem ist es drinnen. Also weil es einfach ein Türöffner dorthin ist, das in einer Form hereinzuholen, und zwar sehr lebendig und griffig hereinzuholen. Also das hat Mönch Maria jedenfalls begriffen und damit schlägt sie Ahriman in die Flucht. Eben aus dieser Kombination, den Intellekt entwickelt zu haben, ihn opfern zu können und dann noch das Geistige trotzdem zu haben, das ist Ahriman überlegen. Dann kann ich ihn bekämpfen. Das heißt, ich muss selber den Intellekt entwickeln, ich muss aber im entscheidenden Moment bereit sein, ihn völlig zur Seite zu stellen und dann gerade den Raum frei zu machen fürs Geistige. Dann kann ich den Kampf mit Ahriman aufnehmen. Ich meine, darum sind wir heute in der Zeit, in der wir sind, weil wir müssen jetzt halt den Kampf mit Ahriman aufnehmen. Das heißt, wir müssen den Intellekt entwickeln, um auch die Technik zu verstehen. Und das ist nicht gut, ich sage, nein, ich bin Anthroposoph, ich will keine von der Technik, will nichts wissen. Teufelszeug. Das ist schlecht. Ich meine, wenn man sich ja nicht jetzt täglich vor dem Fernseher sitzt, das habe ich ja nicht gesagt. Es gibt ja wirkliche Blödheiten auch die in unserer Zeit. Aber es gibt auch viele nützliche Dinge und die Auseinandersetzung jedenfalls ist damit notwendig und die Auseinandersetzung mit diesem arimanischen Denken auch, das dahinter steckt. Das müssen wir beherrschen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber entwickeln auch die Möglichkeit, den Freiraum zu schaffen, wo das Geistige hereinkommt. Bewusst sozusagen das Denken, dieses intellektuelle Denken auch zur Seite schieben zu können. Und daher so wichtig die erste Nebenübung, die Gedankenkontrolle. Das ist ganz was Wichtiges. Gedankenkontrolle führt dann letztlich nämlich dorthin, dass man im entscheidenden Moment da dieses abstrakte Denken beiseite stellen kann, willentlich beiseite stellen kann. Und dass nicht alles, was ich in der Schule gehört habe und was wissenschaftlich erwiesen ist und so weiter, alles gleich hineinkommt und sagt, nee, ist eh alles ein Blödsinn, das Geistige. Klar, kann ja, denn unsere Bildung ist heute so, also sagt sie, beweist sie uns klar und logisch, alles Geistige ist ein Unsinn, ist ein Blödsinn. Der Mensch ist im Grunde eine komplizierte biochemische Maschine, ist ganz klar, Nerven und das ist es. Das müssen wir alles wegschaffen können. Aber wir müssen es in seiner teilweisen Berechtigung erkennen, aber erkennen, dass das auch am Menschen nur das Tote ist. Und das ist nur ein Futsal vom Menschen. Und dass es halt einen viel, viel größeren Rest auch noch gibt. Und für das will uns halt Ahriman natürlich blenden irgendwo. Aber das müssen wir durchschauen. Also das ist im 11. Bild diese Begegnung mit Ahriman. Etwas übler geht es dem Johannes Thomasius im 12. Bild, der kommt in die Fänge Luzifers. Also er hat jetzt diese Erlebnisse, die Rückschau gemacht, hat diese Trennung von Maria noch immer nicht überwunden und Luzifer sagt selber, ja, dort, ich habe immer dort einen großen Auftritt, wo Seelensondersein entsteht, wo der Mensch auf sich allein gestellt ist, da können natürlich die eigenen Egoismen und das alles sehr gut anstacheln. Weil solange er noch in die Gemeinschaft eingebettet ist, da komme ich gar nicht so gut heran an ihn. Aber jetzt ist er auf sich gestellt, jetzt stürzt sich Luzifer auf ihn und kriegt ihn auch bis zu einem gewissen Grad. Also der Thomasius geht jetzt ein bisschen die luziferische Bahn mittlerweile. Dadurch kriegt er natürlich eine ganze Menge geistiger Eingebungen von Luzifer jetzt, weil er will ja nicht selber, das ist ihm ja noch zu mühsam irgendwo, das traut er sich noch nicht, Maria verweigert es ihm, also ist er eigentlich jetzt ganz froh, dass das von Luzifer kommt irgendwo. Und das wird sich dann im dritten Drama herausstellen, also relativ am Anfang schon stellt sich heraus, dass da gibt es dann so einen Rosenkreuzerbund und man hat dort jetzt beschlossen, sehr vermehrt an die Öffentlichkeit sich zu wenden, weil das vorher eher so ein Geheimzirkel war, weil nämlich der Johannes Thomasius hat im Grunde seine Malerei aufgegeben und hat jetzt Schriften über das Geistige verfasst, die sehr populär geworden sind, wo man überall spricht, er hat offensichtlich eine sehr gelungene Art, diese Dinge darzustellen, halt luziferisch geschickt. Und das sind die Früchte davon. Also er hat dann viele Eingebungen von Luzifer, aber es ist nicht das Richtige. Allerdings wird man im dritten Drama dann auch sehen, dass der Thomasius schon erkennt, dass das von Luzifer kommt. Und er wirft dann sogar den Rosenkreuzerbund vor, dass sie das nicht erkannt haben, wo die Quelle ist. Nicht wahr, weil sie ihn jetzt so fördern und propagieren, sagt sie, erkennt sie ja nicht aus welcher Quelle das eigentlich kommt, und das wirft ein ziemlich schlechtes Licht auf ihr eigenes geistiges Vermögen. Also da gibt es dann wieder sehr interessante, spannende Dinge, die mit dem dritten Drama weitergehen. Schlussszene, 13. Bild im Sonnentempel, der schon also am Ende des ersten Dramas eine Rolle spielt. Das ist nur so ein bisschen was, was aus Goethes Märchen kommt. Also dieser Tempel, der jetzt aus den Tiefen des Unbewussten sozusagen an die Sonnenhelle des Bewusstseins aufsteigt. Dort ist jetzt Maria, kann dort drinnen sein. Also Benediktus natürlich und seine Geistesbrüder sind dort versammelt. Mhm. Lucifer ist dort drin anstelle des Thomasius. Weil der hat ja jetzt einen Sieg errungen und kann dadurch kurzfristig sogar in den Sonnentempel hinein. Und Benediktus sagt ihm aber, es wird nicht lang dauern, bis du wieder rausfliegst. Maria kann drinnen sein, es kann nicht der Thomasius drinnen sein, es kann nicht der Capesius drinnen sein, weil der ist auch so ein bisschen auf den luziferischen Flügeln, das wird dann im dritten Drama noch deutlicher werden, dass er da sehr, sehr oben herumflattert. Und es kann allerdings unbewusst, das heißt schlafend, der Strada hinein. Weil er hat immerhin durch seine irdische Logik geistige Zusammenhänge, wie auch das Reinkarnationsgeschehen durchschaut. Und zwar durch strenge Logik, die sich nicht weder von Luzifer noch von Ahriman irgendwie ablenken lässt. Also er hat eine gewisse Erkenntnistat getan. Sie ist zwar noch nicht wach fürs Geistige wirklich geworden, sondern es ist noch im irdischen Denken, aber dieses irdische Denken, es spiegelt bei ihm zumindest eine geistige Wahrheit, eine geistige Realität wider. Und so kann auch er unbewusst in Begleitung der Seelenschwestern diesen Tempel betreten. Also es wird dann gezeigt, wer da so vor sich hintröst im Tempel. Und während Maria natürlich voll wach drinnen ist. Damit endet das zweite Drama und schreit dann nach einer Fortsetzung. So viel, also einmal im Überblick, wenn Sie jetzt noch Fragen dazu haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Es gibt unendlich viele Fragen, aber die kommen dann alle nach dem Stück auch noch.
Ja, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Überblick. Jetzt sind wir schon richtig schon gut vorbereitet für das Drama, das am Samstag gespielt wird, am Samstag, den 16. Juni. Und zwar um 16 Uhr beginnt es in der Waldorfschule,
ja,
bis etwa 21 Uhr mit zwei Pausen.
Zwei Pausen es sind drin, ja. Stärkung ist wichtig.
Stärkung ist wichtig. Ja. Sind jetzt noch Fragen da, bitte?
Bitte. Wenn Sie schon gehen wollen, bitte.